Hallo aus München und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Marion Meets. Mein Name ist Andrea Rexer, ich bin Kommunikationschefin der Hypovereinsbank und begrüße ganz herzlich unsere Gastgeberin und CEO der Hypovereinsbank, Marion Höllinger. Hallo Marion.
Hallo Andrea und herzlich willkommen an alle, die uns heute zuhören. Heute geht's um Traktoren, um Bagger und es geht um Spiegel, die Sprit sparen.
Und ganz besonders auch um Dumperlader und Muldenkipper.
Also, liebe Andrea, da bin ich jetzt etwas überfragt, was ein Dumperlader und ein Muldenkipper ist. Kannst du das erklären?
Na klar, das sind alles bestimmte Arten von Kippladern, also Nutzfahrzeugen, bei denen man die Ladefläche kippen kann, zum Beispiel um Kies und Schotter abzuschütten.
Und die kommen so ähnlich wie Bagger und Traktoren heute nämlich bei uns vor. Es geht um den deutschen Mittelstand, es geht um Innovationsdruck, Digitalisierung und globale Lieferketten.
Und darum, wie wir als Bank helfen und unterstützen können, gerade was all die Themen betrifft, die man heute als global agierendes Mittelstandsunternehmen beherrschen muss. Und deswegen fragen wir nachher auch Jan Kupfer aus dem Vorstand und zuständig für den Bereich Firmenkunden, wie die HVB den Mittelstand unterstützen kann.
Die Unternehmen stecken alle in der Situation, dass sie sich anpassen müssen, nicht nur an ESG-Kriterien. Auch an das Thema Digitalisierung von KI möchte ich nochmal gar nicht reden. Das kommt jetzt als nächstes. Insofern werden wir als Bank denen zur Seite stehen in der Beratung, aber auch mit Finanzierungsinstrumenten.
Weil auch wenn Mittelständler natürlich etwas schneller reagieren können als Multinationals, bleibt es natürlich dabei, dass auch Mittelständler jede Menge Herausforderungen zu bewältigen haben. Und genau das ist das Thema, das wir uns als HVB als Aufgabe gestellt haben, nämlich den Mittelstand hierbei zu unterstützen.
Denken wir nur ans Thema demografischer Wandel, Fachkräftemangel, die geopolitischen Krisen mit Auswirkungen auf die Lieferketten oder internationale Sanktionen.
Genau so ist es. Und deswegen unterstützen wir eben nicht nur bei Finanzierungen, sondern wir unterstützen auch bei internationalen Transaktionen, bei der Digitalisierung und wir helfen dabei, dass sich Unternehmen untereinander vernetzen können. Sind also ein Partner in allen Lebenslagen für unsere Unternehmenskunden.
Und deswegen kommen wir jetzt zu unseren Kippladern und Traktoren.
Und zu unserem heutigen Gast, das ist die CEO von Mekra Lang, Susanne Lang. Ganz herzlich willkommen, Frau Lang.
Danke, dass ich da sein darf. Hallo.
Hallo. Ja, Frau Lang, für die, die es nicht wissen. Mekra Lang ist ein echter Hidden Champion. Und zwar stellen sie Sichtsysteme für Nutzfahrzeuge her, also für Kipplader und Traktoren und alles, was dazugehört. Aber starten wir erstmal mit einer Frage zu Ihrem Familienunternehmen. Wie hat es denn angefangen?
Angefangen hat tatsächlich vor 90 Jahren, relativ genau 91 Jahren mittlerweile, in Fürth, mitten in der Rezession in den 30er Jahren. Und meine Großeltern, meine Großmutter war Kaufmann. Mein Großvater war Ingenieur und dann haben sie sich gedacht, sie nehmen sich jetzt ein Herz und machen sich selbstständig. Übrigens am gleichen Tag, als sie auch geheiratet haben, haben sie anschließend gleich als gleichberechtigte Partner, damals sehr ungewöhnlich, Frau und Mann gleichberechtigt, das Unternehmen gegründet mit einer Kelle, einer Kippe und in einer Hinterhofwerkstatt und haben angefangen, das, was in wird klassisch war, Spiegel zu machen.
Aber bei den Spiegeln ist es ja nicht lange geblieben.
Nee, tatsächlich nicht. Also nachdem der Krieg auch überstanden war und sie nach dem Krieg angefangen haben mit Handtaschenspiegeln, also damals war das noch Usus, heute gibt es das nicht mehr, dass wenn man eine Handtasche kauft, dass da ein Spiegel drinnen war und der kam dann tatsächlich von uns, haben sie gesagt, sie möchten was drumrum, um den Spiegel drumrum bauen. Das war vor allem mein Großvater als derjenige, der der Techniker war und eigentlich sehr innovativ war, hat gesagt, also irgendwas bauen wir drumherum. Und dann hat er gemeinsam mit meinem Papa, der auch der Techniker war, hingegen mein Onkel war dann eher der Kaufmann, angefangen Spritzgussmaschinen zu kaufen und dann sich zu erweitern. Im Übrigen hat da Ihr Haus eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Mhm. Weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen.
Nee, aber erzählen Sie mal.
Also es war so, es ist tatsächlich so, dass einer unserer längsten Geschäftspartner, die Bayerische Staatsbank, jetzt UniCredit, mit einigen Stationen dazwischen war, und zwar seit über 91 Jahren, der erste Bank, und es ist bis heute auch noch eine unserer wichtigsten Hausbanken. Und da gab es drei richtungsweisende Entscheidungen fürs Unternehmen, bei denen sie uns beraten haben. Das eine war tatsächlich, als mein Papa 1936 als Ältester geboren wurde, da hat der Chef damals ihrer Bank zu meiner Großmutter gesagt, gehen Sie ins Geschäft und suchen Sie sich jemand für den Haushalt und die Kindererziehung, aber bleiben Sie im Geschäft und damit wow. eben genau dieses Erfolgsduo funktioniert. Also wir reden von 1936. Wahnsinn. Das hat meine Großmutter auch gemacht. Und das Zweite war dann, als die Hinterhofwerkstatt in der Geierstraße zu klein war, ging es darum auszusiedeln nach Stadeln, nach Fürth-Stadeln. Und da war es dann auch so, da hat der damalige Chef zu meiner Großmutter gesagt, Frau Lang, jetzt bauen Sie, ziehen Sie um und wenn Sie eingezogen sind, bis dahin, wir zahlen alle Rechnungen und wenn das Bauvorhaben abgeschlossen ist, dann machen wir anständige Finanzierung. Mhm. Und genauso ist das dann super. Passiert.
Das ist aber toll.
War dann auch. Also das sind schon so, also deswegen... Das ist schon eine tolle Partnerschaft.
Das freut uns sehr, das zu hören, fairerweise. Und ehrlichkeitshalber ist es genau die Partnerschaft, die wir natürlich auch mit unseren Kunden anstreben. Genau in dieser Art und Weise und natürlich umso lieber über Generationen hinweg zusammenzuarbeiten. Und jetzt sitzen Sie ja in Ergersheim. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist zwischen Fürth und Darmstadt. Sie haben mittlerweile fast 2.900 Mitarbeiter, sind an 7 Standorten, in 7 Ländern vertreten und ein globaler Marktführer in diesem Bereich. Ja. Das klingt natürlich schon so, dass Veränderungsfähigkeit ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg Ihres Unternehmens ist. Wie wichtig ist denn in Ihrer Branche das Thema Innovationsbereitschaft?
Naja, es ist eigentlich nicht nur der Schlüssel unseres Erfolges, also bei uns in unserer Branche und unserer Nische, denn wir sind ja jetzt nicht Automotive, das muss man dazu sagen, wir sind Investitionsgüter, weil die Fahrzeuge, die wir mit Sichtsystemen ausstatten, sind alles Investitionsgüter. Und das ist eigentlich genau das Geheimnis unseres Erfolges, dass wir immer als Innovator voraus waren. Also wir denken jetzt schon an die Zukunft, wir denken jetzt schon an die zweite Generation oder teilweise schon dritte Generation unseres Spiegelersatzsystems, weil wir mit Passion Sichtsysteme für Nutzfahrzeuge entwickeln. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig zu schauen, wo geht denn die Reise hin? Wie können wir es A für den Kunden noch angenehmer, noch besser zu machen? Natürlich mit den entsprechenden Kosten im Hintergrund, aber auch, was können wir in puncto Sicherheit noch tun und was braucht der Markt? Also letztendlich, die Innovation hat bei uns schon seit jeher hohe strategische Bedeutung. Als wir in die Branche eingestiegen sind, gab es einen Spiegel und ein Blechcover hinten. Also wir haben angefangen, damals schon die Kunststoffcover zu machen, weil sie leichter sind. Wir haben angefangen, die ersten Spiegelsysteme tatsächlich zu machen, die dann über die Technik ausgebaut wurden. Also wir sagen, Innovation ist die Marktgängigkeit von morgen. Das, was wir heute an Innovation bringen. Und die Produkt- und Patentstrategie leitet sich immer vom Kundennutzen aus oder von der Orientierung des jeweiligen Kunden. Aber es gibt darüber hinaus auch Plattformstrategien, die natürlich dazu angetan sind, den Markt, ja letztendlich die Innovation im Markt zu bringen und da die Ersten zu sein. Und wir sind eigentlich der Marktführer, den es der schlechthin global gesehen auch das erste serienreife Spiegelersatzsystem kam von uns oder kommt von uns, was in Serie tatsächlich geliefert wird. Da muss man mal ein bisschen aufpassen, ist es ein Serienprodukt oder ist es Alternativausstattung? Also für uns ist es tatsächlich Serie. Und so ähnlich war es auch mit den Kameras. Also wir haben am Anfang sogar die Kameras nach Japan geliefert, also Eulen nach Athen.
Wahnsinn. Die Innovation ist die Marktgängigkeit von morgen. Das ist ein sehr prägender Satz, Frau Lang. Und Ihr Unternehmen zeichnet noch ein weiteres Thema aus. Sie fertigen nämlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette selbst. Sie stellen das Glas selbst her, genauso die Werkzeuge für die Kunststofftechnik. Sie bearbeiten die Metalle und dann im Anschluss Montage und Elektronik dran. Das ist natürlich natürlich wirklich eine Besonderheit, ja. Wie viel IT oder künstliche Intelligenz steckt denn da in dieser gesamten Wertschöpfungskette?
Sehr viel. Und man muss vor allem sehen, also wir machen, natürlich haben wir auch Lieferanten. Also wir haben natürlich auch Teile in der Wertschöpfung, die wir zukaufen, aber dann mit Lieferanten, die, wo wir versuchen, immer eine partnerschaftliche, lange Geschäftsbeziehung zu haben. Ist natürlich auch schwieriger in den letzten Zeiten, muss man auch dazu sagen. Mhm. Also wir haben sehr viel Informationstechnologie mit an Bord. Prüfgeräte, produktionsbegleitende Daten verwalten, Automatisierung, Software und Hardware im Produkt selber. Also man muss ja dazu sagen, gerade das Spiegelersatzsystem oder auch die Kameramonitorsysteme an sich brauchen sehr, sehr viel Software. Sagen wir mal so, unsere IT-Abteilung ist nicht gerade klein, aber besteht natürlich nicht nur aus der IT-Abteilung, sondern auch die Spezialisten sitzen auch in den unterschiedlichen Bereichen. Ohne das geht es einfach immer.
Mhm. Und natürlich auch eine wahnsinnige Entwicklung dahin. Jetzt haben wir natürlich insgesamt ja weltweit eine etwas volatilere Lage und wirklich zuverlässig planen ist momentan, glaube ich, etwas schwieriger, als wir das in der Vergangenheit gewohnt waren. Also Zinsrisiken, Währungsrisiken, dann das ganze Lieferketten-Thema ist natürlich durchaus eine Herausforderung. Wie gehen denn Sie in Ihrem Unternehmen damit um?
Sagen wir mal so, eigentlich wie immer. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich glaube, was wir relativ gut können, ist flexibel reagieren. Und zwar egal, ob in Krisenzeiten oder in Innovationszeiten. Mhm. Dadurch, dass wir, ich glaube, eines unserer Stärken ist tatsächlich, dass wir als Unternehmen im Unternehmen sind, also tatsächlich nicht nur Familienunternehmen heißen, sondern auch tatsächlich Familienunternehmer sind und dadurch sehr flache Hierarchien haben. Also dadurch können wir schnell und flexibel reagieren, gerade auf die wahnsinnig volatilen Zeiten. Durch die flachen Hierarchien kommt es schnell zu Entscheidungen und wir halten zusammen. Und das ist schon eines der großen Stärken. Und das andere sind natürlich auch, dass wir reagieren im Vertrauen auf unsere Kunden- und Lieferantenbeziehungen und scheuen uns da aber auch nicht die Konfrontation und die Auseinandersetzung in der Diskussion. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtige Geschichte.
Das ist so eine Kombination aus Stabilität, aber auch der notwendigen Flexibilität, die sie quasi durch diese Zeiten bringt.
Genau.
Jetzt gibt's ja in Deutschland durchaus die eine oder andere besorgte Stimme, ja, die gerade sagt, Deutschland verliert den Anschluss an die Techniken der Zukunft, vor allem wenn es um Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Kreislaufwirtschaft oder Klimaindustrien geht. Haben Sie Sorge vor der Zukunft und welche Antwort würden Sie geben auf diese Frage?
Wollen Sie jetzt eine ehrliche Antwort?
Gerne eine ehrliche.
Also wir sehen es genauso. Deutschland ist technologiefeindlich geworden. Mhm. Und das muss man sich mal überlegen, eigentlich das Land der hellen Köpfe, weil wir haben jetzt nicht viel Bodenressourcen. Ne? Wir sind ja, haben uns eigentlich durch unsere Forschungsgeist und durch unseren Innovationsgeist eigentlich zur Weltwirtschaftsmacht immer wieder erarbeitet. Und das geben wir gerade auf. Also wir sind technologiefeindlicher geworden oder sind's. Wir sind auch nicht mehr in der Lage dazu, die Risiken, die ich jetzt als Hochtechnologieland brauche, in finanzieller, auch in ethischer und in anderer Weise, ich sehe es da ökonomisch und ökologisch auf uns zu nehmen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, das geht ja nicht, weil. Mhm. Also und jetzt wenn wir mal sehen, dass wir Deutschland hoch innovativ war und vor allem auch ein wertschöpfender Wirtschaftsstandort war und sieht als und auch Exportweltmeister sind wir zwar immer noch, aber mit sehr sinkenden Zahlen. Also auch die Exporte gehen nach unten. Und wir sind in allen Bereichen, werden wir abgehängt oder sind schon abgehängt. Allein wenn man sich jetzt ganz andere Branche anschaut, wir malen mal die Apotheke der Welt.
Mhm, stimmt.
Jetzt fahren wir nach Holland, um Fiebersäfte für unsere Kinder zu holen. Wir waren in der Photovoltaik, in der Solarenergie lange Zeit Innovationstreiber und führend. Haben wir nicht mehr. Haben wir hergegeben. Chipherstellung. Handy. Also wir waren wertschöpfend und wir sind es nicht mehr. Sie haben ja vorhin auch gesagt, warum wir jetzt die komplette Wertschöpfungstiefe abdecken. Das ist unsere Antwort darauf im Übrigen auch ein Stück weit. Die lassen wir uns auch nicht nehmen. Wir sind nie diesem Outsourcing-Wahn nachgegangen. Mhm. Wir haben immer gesagt, da wo wir es können, ja. Aber da, wo wir das nicht bekommen, was wir brauchen, vor allem als Nischenhersteller, machen wir es selber und bauen die Technologie auf. Und davor haben andere Angst. Und das war auch zum Beispiel eines der Themen, wo wir uns durchsetzen mussten, weil wir sind ja gegen den Strom geschwommen. Und ich glaube, Deutschland geht da einen ganz gefährlichen Weg. Und man weiß ja auch, dass sehr viele, gerade auch Familienunternehmen, sagen, will ich das überhaupt noch? Also man muss sich oft schon ganz anders motivieren als früher. Mhm. Und wir sagen, wir bleiben hochinnovativ und wir sind aber auch uns bewusst, dass wir dann als Unternehmer voll im Risiko stehen. Und das muss man auch wissen.
Wenn Sie einen Schalter in der Politik umstellen würden, um wieder innovationsfreundlicher zu werden, was wäre das? Wo, auf welche Taste sozusagen würden Sie drücken?
Also ganz ehrlich, wenn man jetzt mal provokant sagt, dass die besten Ingenieure und die besten Unternehmer Deutschlands momentan in Berlin sitzen, dann würde ich mal hergehen und die ganze Bürokratie auf Remote setzen. Also einfach mal sagen, was macht denn tatsächlich Sinn? Jetzt muss man dazu sagen, Deutschland ist ganz speziell, was das angeht. Und da macht das der Satz von Max Weber, einer der Urökonomen, Sinn, Bürokratie schafft Bürokratie. Das ist tatsächlich so. Und die Bürokratie muss weg. Hm. Dass man einfach die Verwaltung runterschraubt oder den Verwaltern mal, das ist jetzt eine ganz böse Idee, sagt, geht mal raus. Und wenn ihr draußen Verantwortung übernommen habt, dann kommt wieder. Dann habt ihr nämlich eine andere Sicht auf die Dinge, weil ich muss immer das System verstehen, mit dem ich arbeite. Hm. Und ich finde es auch komisch. Wir sind aufgewachsen damit, dass man sich gefragt hat, ist es wohl erlaubt? Das probieren wir mal aus, ob es erlaubt ist. Die jetzige Generation wächst auf mit Verboten. Da heißt es, das darfst du nicht, das darfst du nicht, du darfst nicht mehr selber denken, du musst nur reproduzieren und alles ist verboten. Und was wir momentan machen, wir bestrafen diejenigen, die tun und die machen im Sinne des Unternehmens, im Sinne der Gesellschaft, im Sinne des Landes, weil vielleicht 0,1 oder 0,2% das ausnutzen. Mhm. Und die werden es auch ausnutzen, wenn Verbote da sind. Und das ist die Krux. Und dadurch gibt man sehr viel Energie in Dinge, die wir eigentlich wesentlich positiver und optimistischer in die Zukunft lenken könnten.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben Sie auch bei einem Thema schon selber eingegriffen, nämlich Thema Bildung. Sie haben eine Montessori-Kita, eine Krippe und helfen dort sozusagen die Bildung selber zu gestalten, richtig? Oder überinterpretiere ich das?
Nee, das überinterpretieren Sie nicht. Und da war es tatsächlich mal gut, dass ein Bürokrat sich was Gutes einfallen hat lassen. Also wir wollten schon immer Kinderbetreuung, also nicht nur ich, sondern auch mein Vater schon, weil das ist halt der Vorteil, wenn man aufwächst in einer Familie, wo beide Seiten arbeiten und Verantwortung übernehmen. Also das, ich bin Kind berufstätiger Eltern. Also ich saß entweder, zählen habe ich gelernt hinter der Kasse der Buchhandlung meiner Mutter und mein Technikverständnis habe ich am Spiegeltisch beim Papa mitgekriegt, weil ich immer dabei war. Und Familienbetrieb bedeutet natürlich auch, die Familien im Blick zu haben. Und das ist ja jetzt mittlerweile 18 Jahre her, dass wir die Kindertagesstätte gegründet haben und betreut haben bewusst im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahren. Uns war es ein Ansatz, dass wir ein Wünsch-dir-was haben, dass nicht die Eltern ihre Kinder abgeben können, sondern dass sie sich auf das konzentrieren können, wo sie gerade sind, nämlich auf der Arbeit, auf die Arbeit, weil sie wissen, ihre Kinder sind nicht nur betreut, sondern sie sind qualitativ betreut. Wir waren immer ein öffentlicher Kindergarten, nie eine Kindertagesstätte für Betriebsmitarbeiter. Und seit gut 10, 15 Jahren, weiß ich jetzt nicht genau, haben wir die gemeindliche Pflichtaufgabe zur Betreuung der Kinder übernommen. Also wir sind jetzt der Gemeindekindergarten als privater Träger und haben tatsächlich Krippe, Kindergarten und wir haben eine Grundschule. Weil damals gab es im Landkreis kein Ganztagesangebot und wir haben gesagt, ja, jetzt haben wir sehr gute wertige Betreuung bis 6 Jahren und dann kommen sie in die Schule und dann geht es los und dann bist du als Eltern Lehrer Nummer 2, weil du musst dir die Hausaufgaben betreuen. Und dann kommst du abgehetzt vom Geschäft um 4, 5 heim oder bist noch in Schichtarbeit, was ja noch schlimmer ist. Und dann muss die Wäsche gewaschen werden, es muss gekocht werden, es muss einkauft werden und dann stellst du fest, Mist, das Kind hat noch nicht gelesen und soll eigentlich schon ins Bett. Mhm. Und dann hängt automatisch der Haussegen schief. Deswegen war auch für uns da der Ansatz, also wir haben Montessori und Jena-Plan, gerade mit Pädagogiken, mit Projektpädagogik im Einsatz und wollen eigentlich eine Schule, wo Kinder glücklich sind. Und zwar indem sie nicht tun können, was sie wollen, weil Montessori arbeitet sehr stark mit Grenzen, aber die Grenzen sind sehr weit und die Kinder können sich ausprobieren. Die können innerhalb dieser Grenzen ihre Stärken und Schwächen entwickeln und werden da abgeholt, wo sie sind. Und da ist es auch wieder, wenn die Schule entspannt ist, sind die Eltern entspannt, sind sie entspannt auf der Arbeit und es ist einfach was Besonderes.
Und Sie nehmen sich ja nicht nur dem gesellschaftlichen Thema Bildung an, sondern wollen auch noch ein Thema kommen, nämlich Klimawandel. Ich habe nämlich ein bisschen geschaut, was die Instagram-YouTube-Kanal so alles haben und habe gesehen, dass allein durch eins ihrer Spiegelsysteme seit 2019 rund 303.000 Tonnen CO2 eingespart werden konnten. Wollen Sie es mal kurz erklären, was Spiegel mit dem Spritverbrauch zu tun haben? Das ist ja nicht so ganz so offensichtlich für jedermann.
Also es ist so. Wenn Sie sich die Stirnfläche eines LKWs anschauen und schauen dann die Spiegel an, dann wird die Stirnfläche durch die Spiegel im Allgemeinen breiter. Hm. Das heißt, Sie müssen viel Aerodynamik mit reinsetzen, Sie müssen gegen den Windstrom anfahren und das braucht letztendlich Kraftstoff. Mhm. Und auch bei der Entwicklung von Spiegelsystemen war es uns ganz, ganz wichtig, genau diesen Parameter immer im Blick zu haben und da schon auch so zu arbeiten, damit man den Spritverbrauch oder diese Optimierung des CW-Werts, also diese Luftwiderstandswert, nach unten zu bringen, also dass dadurch dann auch der Spritverbrauch optimiert werden kann. Das waren es auch bei den Spiegeln schon sehr wichtig, aber beim Kameramonitorsystem, also Spiegelersatz, habe ich ja nur oben am LKW den Kameraflügel und kann dadurch natürlich signifikant den Luftwiderstand reduzieren und damit auch den Spritverbrauch senken.
Sehr einleuchtend, aber ehrlichkeitshalber wahnsinnig beeindruckend, wie viel CO2-Ersparnis dadurch generiert werden kann.
Hilft uns aber nichts für die Energiebilanz. Davon haben nur unsere Kunden was. Wir werden bestraft, weil wir es eben auch noch herstellen zum Thema Wertschöpfung, ne? Also wir produzieren, für unsere Energiebilanz ist es negativ, die Einsparung. Und da ist halt die Frage, ne? Da muss ich schon idealistisch sein, dass ich sowas dann auch innoviere, weil ich habe ja persönlich nur, muss ja dann Greenwashing machen.
Nachvollziehbar. So, liebe Andrea, jetzt gehen wir doch noch in unsere Rubrik kurz und knackig. Frau Lang, wir stellen kurze Fragen und Sie geben eine kurze Antwort darauf.
Ja.
Lieben Dank, legen wir los, Andrea.
Sehr gerne. Also das heißt, Sie bekommen zwei Begriffe und Sie sagen die eine, was Ihnen lieber ist. Wenn Sie eine Herausforderung sehen, ist es eher Risiko oder Chance?
Chance.
Videokonferenz oder Live-Meeting?
Live-Meeting.
Und jetzt muss ich nochmal fragen, Dumperlader oder Muldenküpper?
Kann ich sagen Mähdrescher?
Auch gerne. Auch gut. Die Frage kommt daher, dass die Tochter von der Andrea bald in einem Alter ist, dass die Kinder mit Baggern spielen.
Ja, es ist beides hochspannend.
So, an dieser Stelle, Frau Lang, herzlichen Dank für die Beschreibung der herausfordernden Zeiten, wie Sie damit umgehen und auch lieben Dank, dass Sie uns Einblick gegeben haben in die Erfolgsgeschichten Ihres Unternehmens. Und wir nehmen auf alle Fälle Ihre Ideen daraus mit und fairerweise den Optimismus, den Sie hier in diesem Gespräch auch versprüht haben. Herzlichen Dank, Frau Lang.
Sehr, sehr gerne.
Und damit geht es jetzt zu meinem Vorstandskollegen Jan Kupfer, der für den Geschäftsbereich Corporates verantwortlich ist.
Hallo Jan.
Hallo Andrea.
Wir hatten gerade das Stichwort Zinsen, Währungs- und Rohstoffrisiken und Lieferkettenprobleme. Jan, was raten wir unseren Kunden, unseren Firmenkunden in der aktuellen Situation?
Ja, ich glaube, allgemein kann man schon mal sagen, dass 22 und 23 auch bisher gezeigt haben, wie anfällig Lieferketten sind, wie wichtig Zinsentwicklungen, Rohstoffpreisanpassungen und auch bei Währungen sein können und wie wichtig Risikomanagement für Unternehmen ist, wie wichtig eine Kalkulation ist und wie wichtig auch eine Beratung ist. Also wir haben eine Abfolge von schwierigen Situationen für Treasury-Abteilungen, die zum Teil auch sich überlagern. Und ich glaube, es ist viel, viel wichtiger geworden. Das Thema Zinsen steht, glaube ich, bei vielen ganz vorne an, weil wir einfach eine radikale Zinsänderung haben, einen Paradigmenwechsel, wie wir sagen. Und jetzt stecken viele Unternehmen in der Situation, dass sie sich überlegen müssen, wie sichere ich denn jetzt Zinsen oder sichere ich überhaupt Zinsen? Da gibt es diverse Möglichkeiten, eine ganze Vielzahl davon. Da kann man Zinsswaps machen, man kann Caps machen. Wir hatten jetzt neulich eine spannende Situation, wo wir jemanden hatten, der eine klare Zinsmeinung hatte und sich nach unten und nach oben abgesichert hat, quasi mit einer Barriere. Mhm. Aber das hängt davon ab, was für ein Unternehmen das ist, was für Cashflows sie haben. Aber es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wo wir eine aktive Beratung machen können und auch machen wollen. Mhm. Das zweite große Thema sind Rohstoffe. Ich glaube, die Rohstoffpreise haben noch nie so stark geschwankt wie in den letzten 12, 18 Monaten. Daher tun Unternehmen gut daran, Unternehmensrisiken abzusichern auf den Rohstoffmärkten und Preisrisiken zu reduzieren mit einer Vielzahl von Finanzinstrumenten. Ganz vorne würde ich mal sagen Gas- und Strompreise. Wir alle wissen das noch, was vor wenigen Monaten los war. Und jetzt sind wir zwar an den Höchstständen ein bisschen runtergekommen, Gott sei Dank, und die Lage hat sich entspannt. Aber Unternehmen tun, glaube ich, gut daran, auch jetzt wieder sich vorzubereiten, zum Beispiel wenn der Winter sehr, sehr hart werden sollte und wenn wir doch wieder große Preisschwankungen sehen. Und wir sind eine von wenigen Banken, die in dem Spektrum auch voll lieferfähig sind. Das heißt, wir können viele Absicherungen anbieten, nicht nur in den gängigen Commodities, wie wir sagen, sondern eben auch in so eher exotischen Themen und können da auch physische Lieferungen vereinbaren. Also wir haben ein breites Spektrum, das können nicht mehr sehr viele. Währungen gehört natürlich ganz vorne für alle Unternehmen auf die Sicherungsliste. Währungsrisiken müssen in der Treasury abgesichert werden. Und um Unsicherheiten auszugleichen und um auch Schwankungen im Geschäftsergebnis auszugleichen. Und hier, glaube ich, sind wir traditionell strategischer Partner, aber wir entwickeln uns auch weiter, laufend weiter. Zum Beispiel, indem wir Simulationen von Währungsrisiken eben nicht mehr per Excel-Tabelle machen, sondern über unsere neue App UC Hedge de facto automatisch anbieten und wo der Kunde dann selber gestalten kann, welches Szenario auf der Währungsseite ist für ihn entscheidend. Also insofern entwickelt sich das auch laufend weiter und automatisiert sich. Und dann haben wir natürlich große Themen in dem ganzen Thema Treasury Management, wie zum Beispiel Lieferantenfinanzierung auf der Lieferkette. Also alle Working Capital Solutions, die wir anbieten, spielen eine große Rolle in den letzten 12 Monaten, aber auch nach vorne. Und dann das ganz, ganz große Thema ist sicherlich Transformationsfinanzierung. Die Unternehmen stecken alle in der Situation, dass sie sich anpassen müssen, nicht nur an ESG-Kriterien, auch an das Thema Digitalisierung von KI möchte ich nochmal gar nicht reden. Das kommt jetzt als nächstes. Insofern werden wir als Bank denen zur Seite stehen in der Beratung, aber auch mit Finanzierungsinstrumenten. Insofern, es gibt eine ganze Palette und ich glaube, ich habe noch nie so viele Themen gesehen, die gleichzeitig auf Treasuries, auf Unternehmen, auf Mittelständler zukommen, wo wir aktiv mit Rat zur Seite stehen können.
Und ganz kurz eine Nachfrage, wie ist das in Sachen Nachhaltigkeit? Werden wir da aktiv von Kunden drauf angesprochen oder ist das eher was, was wir bei den Kunden platzieren?
Ich glaube sowohl als auch. Wir werden natürlich von den Größeren angesprochen, welche Lösungen sehen wir, welche bieten wir, wo können wir Beratung liefern oder auch ganz konkrete Finanzierung. Und dann gibt es aber auch ganz, ganz viele, die Beratungsbedarf haben, wo wir aktiv sagen, ihr müsst euch darauf vorbereiten. Ihr müsst euch darauf vorbereiten, was im Reporting auf euch zukommt, was im Bereich ESG-Setup auf euch zukommt, damit ihr fit für die Zukunft seid. Also insofern, glaube ich, gibt es gerade im kleineren Mittelstand auch ein aktives Mandat, was wir annehmen müssen und auch liefern müssen.
Vielen Dank, lieber Jan.
Sehr gerne.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von Marion Meets. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast oder sendet euer Feedback oder Themenvorschläge an hvbpodcast@unicredit.de. Tschüss, Marion.
Tschüss, Andrea. Und auch an alle, die uns zuhören. Bis zum nächsten Mal.